Schafft. Weniger ist mehr, habe ich mir das überschrieben, wenn Jesus durch uns Frucht bringen will. Das lässt sich ja gut anschauen. An einer Stelle hieß es ja, dass der Mann sagte, viel Spaß beim Zuschauen. Ja, okay. Aber wenn du jetzt der Weinstock wärst, viel Spaß. Oder? Ja. Ich möchte heute die Botschaft auf diese zwei Verse konzentrieren, wo Jesus dann sagt, jede Rebe an mir, die Frucht bringt, reinigt mein Vater, dass sie mehr Frucht bringe. Und am Ende heißt es so, darin wird mein Vater verherrlicht, dass sie viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Also, ich habe vier Punkte, ihr könnt da mitzählen, dann wisst ihr auch, wo wir sind. Beim ersten ist, Gott will viel. Das ist eine gute Nachricht. Gott will viel. Am Ende des Abschnitts fasst es der Herr ja so zusammen, darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Nur guckt nicht so ungläubig. Das hat der Herr gesagt, ja, oder? Viel Frucht, nicht etwas, nicht mittelmäßig, sondern viel Frucht. Und zwar die, für die der Herr uns das Leben und uns die Zeit unseres Lebens gibt. Er hat also da von vornherein so eine Idee mit uns. Und er möchte, dass wir die Frucht bringen, die er eigentlich für uns vorgesehen hat. Frucht. Das gilt in doppelter Hinsicht viel Frucht. Das erste ist, was den Ertrag, die Menge, die Qualität angeht. Wir kennen ja alle die Geschichte von den Kundschaftern, als das Volk Israel so die Kundschafter ins Land geschickt hat, zu gucken, wie das ist. Und dann heißt es, da kamen dann zwei, die mussten eine Traube zusammentragen. Also nicht, weil die schon so schwach waren und konnten das nicht mehr so richtig, sondern weil die Traube so schwer war. Von Ludwig Schneller, ein protestantischer Pfarrer, der im 19. Jahrhundert in Israel lebte und arbeitete, habe ich gelesen, dass er Trauben gesehen hat, die an die 12 Pfund wogen. 6 Kilo. Und wenn man die jetzt lange tragen will, ohne dass sie zermatschen, dann ist das schon gut, wenn man die so zu zweit trägt. Viel Frucht. So viel Frucht, dass man sie gar nicht alleine tragen kann. Frucht, die unserem Leben Gewinn gibt. Und Frucht nicht nur hinsichtlich der Menge, sondern auch beständig viel Frucht. Also nicht irgendmal, als ich so jung und taff war, da habe ich und so, sondern beständig viel Frucht. Unser ganzes Leben lang. Solange wir hier sind, sind wir daraus nicht entlassen. Vielleicht sehen wir das nicht immer, aber ich habe heute Morgen beim Begrüßen schon so einige Früchtchen gesehen. Ich meine das wirklich ganz positiv, wo ich sage, Herr, es ist wunderbar, was du an diesem Leben manchmal auch in Geduld und in Glaube wirkst, wo ich sage, da wächst was und das ist schön anzusehen und ist auch vor Gott kostbar. Derselbe Ludwig Schneller berichtet auch, dass nach historischen Quellen in Israel bis zu 7-mal Wein geerntet wurde. 7-mal im Jahr. Toll, ne? Aber das heißt natürlich auch, dass 7-mal geschnitten werden musste. Das geht ja nicht anders. Praktisch ein Leben lang, das ganze Jahr über kontinuierlich Frucht und das andere natürlich auch. Es hängt damit zusammen, dass wir beständige Reinigung erfahren. Jede Rebe an mir, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Also die zusammenfassende ersten Punkt, der Herr will, dass du viel Frucht bringst, okay? Und dazu will er dich beständig reinigen, okay? Kommen wir zu dem zweiten. Soweit sind wir schon. Weniger ist mehr. Weniger ist mehr. Ich habe das ja mal im Internet mir auch runtergeladen und es hat mich schon beeindruckt, ein bisschen schockiert, wie da im Grunde fast nichts übrig bleibt. Also, Hilfe, 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 du kannst doch hier nicht alles wegschneiden. Vor vielen Jahren habe ich schon mal hier über Lukas, über diesen Text gepredigt und dann kam ein junger Mann, der ist jetzt nicht mehr hier, und sagte ein paar Wochen später, ich habe getan, was du gepredigt hast, das hört man dann sehr gerne. Und sage ich, was hast du denn nun getan? Und dachte, jetzt kommt irgendwie was Geistiges. Ich habe bei meinem Schwiegervater hinterm Haus den Wein geschnitten. Und ich dachte, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Was manchmal aus unseren Predigten rauskommt. Also hier ist das wirklich ein fast, ich dachte, das macht er ja irgendwie fast brutal. Eine jede Rebe an mir, die Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und an jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringen. Also ganz deutlich, weniger ist am Ende mehr. Und reinigen heißt nicht, dass wir so poliert werden, wie vielleicht in der Küche, wo wir das nochmal so schön Staub wischen und weiß ich, was da alles gemacht wird. Bin da nicht so toll drin. Und sondern reinigen heißt hier wegschneiden. Ganz einfach wegschneiden. Das Problem liegt also, wenn es um die Frucht geht, nicht darin, dass wir zu wenige oder dass da am Weinstock zu wenige Trauben sind. Nein, es sind zu viel und natürlich vor allem zu viel Blätter. Es ist zu viel, was irgendwie auch gut ist und schön aussieht, aber was am Ende fruchtlos ist. Diese Dinge sind sogar zeitweise notwendig. Wenn wir an die Blätter denken, dann wissen wir, dass sie notwendig sind, auch aus biologischen Gründen, dass am Ende dieser Weinstock lebendig bleibt. Aber es dürfen eben nicht zu viele sein. Jesus sagt nicht, dass diese Reben, die da weggeschnitten werden, schlecht sind. Es geht eigentlich überhaupt nicht um Gut und Böse. Es sind an für sich gute Dinge, oder? Sondern es geht auch nicht um Sünde. Es geht um ein zu viel an Dingen, die an sich gar nicht schlecht sein müssen. Aber sie nehmen dem, was Frucht werden soll, die Kraft weg. Das Problem ist nicht der Mangel an Trauben, sondern ein zu viel an Blättern und ungehindert wuchernden Trieben. Es hat eine Weile gedauert in meinem Dienst, bis ich da drauf gekommen bin. Ich weiß nicht, wie sehr ich drauf gekommen bin am Ende überhaupt. Aber ich habe irgendwann gestellt, es gibt jemanden, das ist nicht der Heilige Geist, der will uns beschäftigen. Der will uns einfach beschäftigen. Dass wir beschäftigt sind mit vielen Dingen, die gut sind, auch gut sind, aber die uns hindern, Frucht zu bringen. Ich könnte jetzt so ein paar Storys davon erzählen, muss ich nicht. Ich glaube, ich habe auch manches getan hier, auch in meinem Lauf meines Dienstes, was sicher gut war, aber was wahrscheinlich das Bessere manchmal verhindert hat. Das Problem hat also einen Namen und es heißt zu viel. Und ich finde, dass dieses Problem gerade in unserer Zeit, die ja auch sehr, wir haben so viele Möglichkeiten, ein großes Problem darstellt. Wir können an unser persönliches Leben denken. Da sind so viele Dinge, die sind gut. Prima. Und sogar irgendwie nützlich. Da gibt es so viele Hobbys und weiß ich was alles. Und auch, die sind auch nötig. Gar nichts. Aber es kann sein, und es ist sicher häufig, weil wir so viel Angebote haben, dass einfach es ein zu viel wird. Wenn ich Leute frage, du siehst doch sicher ein, dass es gut ist, zum Beispiel Zeit im Gebet zu verbringen, dann sagt ja, das ist ganz notwendig, ganz sicher. Sag ich, wo ist das Problem? Ja, ich habe so wenig Zeit. Kann das sein? Vielleicht haben ja einige Leute aus Gottes weisem Rat nur 21 Stunden pro Tag immer. Kann ja sein. Also aber ich glaube nicht so viele von uns. Die meisten von uns haben 24 Stunden. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist es immer, gibt natürlich Dinge, die müssen wir tun, um unser Leben zu erhalten und weiß ich was alles. Aber es gibt so vieles, das tun wir, weil es gut ist oder weil andere sagen, das musst du auch machen oder weiß ich was alles. Und am Ende sind wir beschäftigt. Gute Dinge. Sie kosten unsere Kraft und sie ersticken häufig am Ende Frucht. Bitte, ich will jetzt nicht, dass wir uns nichts mehr gönnen. Das ist weit davon weg. Ich finde, der Herr freut sich, wenn wir uns an Dingen auch erfreuen. Aber es ist einen guten Blick zu haben, weil es gibt so viele Dinge, wo die Leute sagen, das musst du auch haben. Ich hatte das früher mal mit einem bestimmten Hobby, wo ich meinte, du musst doch auch dieses Hobby haben, sonst fehlt eine Schraube und so, ne? Und ich habe, bis ich drauf kam, es war eigentlich etwas, was ich gar nicht unbedingt mehr auch wollte, sondern wo ich einfach mich sozusagen unter dem Druck befand, das muss man auch machen, das gehört dazu und jeder muss auch irgend sowas haben und so. Und wir können auch an die Gemeinde denken. Wie viele Blätter gibt's da und wie viele schöne Ranken und wie viele wunderbare, herrliche kleine Bärchen. Das wuchert auch, weil wir so viele Möglichkeiten haben. Wenn ich manchmal auch, ich komme ja viele Gemeinden rum und gucke den Terminkalender an, das ist erschlagend. Und dann gehen sie zur Landesverbandstagung und erfahren, was man noch machen muss. Und das war sicher auch gut dann. Aber die machen das auch, wir müssen das auch machen. Kann sein oder kann nicht sein, weiß ich nicht. Aber merkt ihr, wie da ein Druck ist, wir müssen noch irgendwas machen, damit wir auch aktiv sind. Oft ist das eine wichtige Herausforderung, aber es kann auch sein, dass wir einfach unter Druck sind. So viele Dinge machen und was wir früher gemacht haben, muss auch immer alles noch mitgemacht werden. Und am Ende sind wir alle erschöpft. Eigentlich braucht es doch gar nicht viel als Gemeinde, ne? Eigentlich braucht man braucht eigentlich, mit Verlaub, keine Orgel, man braucht keinen Chor, man braucht auch keinen Prediger. Eigentlich braucht man ein paar Leute, die kommen zusammen und die sagen, jetzt lasst uns mal miteinander den Herrn loben, beten und hören, was er uns sagt, oder? Eigentlich ist das, worum es im Kern geht. Das andere sind schöne Blätter, die verzieren das auch. Aber es kann natürlich sein, wenn die Blätter zu viel werden und was wir alles mitmachen müssen und was da alles noch schön machen muss, werden muss, dass wir plötzlich erschöpft sind. Dann ist weniger mehr. Ich komme zum Dritten. Es beginnt fast immer mit einem zu viel bei uns. Zunächst stellt der Herr fest, dass offensichtlich nicht alles, was an ihm, dem Weinstock, da so dran ist und wächst, auch von ihm ist. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt mein Vater weg. Das heißt, an Jesus, an der Gemeinde wächst vieles, was für Jesus getan wird, aber nicht von ihm ist. Nicht alles, was wir für Jesus tun, ist von ihm. Okay? Von wem dann? Von uns? Von mir? Von meinem Ehrgeiz, von meinem Über-Ich oder weiß ich man da, was man da alles dazu sagen kann, wo ich sage, das muss man machen. Als Pastor bin ich gelehrt worden, was man alles macht als guter Pastor. Als Orgelspieler wird man gelehrt, was man alles macht als guter Orgelspieler und als Gemeindeleiterin oder Älteste und so weiter sowieso auch. Das ist alles da. Es ist von uns. Jesus vergleicht ja seinen Vater mit einem Weingärtner damals und er sagt, der lässt den Weinstock erstmal richtig schön wachsen. Der lässt ihn richtig schön wachsen und er gibt jeder Rebe die Chance, Frucht zu bringen. Wir können das mal eins zu eins übertragen. Vieles beginnt bei uns von uns oder biblisch ausgedrückt im Fleisch. Vieles beginnt auch in der Gemeinde im Fleisch und das ist normal und ist ganz okay so. Ihr seid heute Morgen nicht alle gekommen, weil ihr brennend seid, das Wort Gottes zu hören. Einige sind auch gekommen, weil sie gerne jemanden treffen wollten. Oder weil es einfach zu ihrer Gewohnheit gehört. Und es ist gut. Versteht? Nichts ist daran schlecht. Wenn wir zum Glauben kommen, dann greift Gott nicht gleich kräftig durch und sagt, ich warte nur auf Leute, die kommen schon, um sich hier zu bekehren. Die meisten Leute kommen zunächst hier nicht, um sich zu bekehren, sondern aus irgendwelchen anderen Gründen. Aber sie kommen her. Und Gott kann durch sein Wort anfangen, zu ihnen zu sprechen. Gott lässt manches einfach wachsen. Ich finde es auch in der Gemeinde wichtig, dass wir einfach Dinge mal auch wachsen lassen. Wir nicht gleich immer gucken, ist das auch richtig geistlich? Die Jugendlichen, die spielen so laut, das ist bestimmt nicht vom Heiligen Geist, weil es zu laut ist. Lass sie mal ruhig so laut spielen. Hauptsache sie spielen. Jesus wird weiter mit ihnen arbeiten. Und so können wir es auf die verschiedensten Dinge übertragen. Dass wir auch miteinander großzügig sind und sagen, der Herr hat mit uns allemal so angefangen, dass es wirklich bei uns auch sehr menschlich war. Und dann hat er angefangen, sein Wort in uns hineinzulegen und Frucht zu bringen. Was da wächst, ist ja nicht immer nur Frucht. Vieles gleicht eher gut gemeinten Trieben. Und wir sind so stolz auf unsere Triebe. Oh, wie toll wir das gemacht haben. Geben manchmal auch, oh, wir haben schon so tolle Verzierungen in unseren Gottesdiensten oder was wir immer wir machen. Ist toll, was wir alles machen. Ist gut. Lass es. Gott zieht nicht die Stirn kraus, wenn er das sieht. Aber er weiß, das hat eine Zeit lang seine Bedeutung und irgendwann wird er sagen, wenn ihr jetzt mehr Frucht bringen wollt, müsst ihr mir erlauben, dass ich mal da auch was wegschneide. Wir setzen uns ein, das ist in Ordnung. Wir wollen was gelten in der Gemeinde, das ist in Ordnung. Wir wollen etwas Sinnvolles mitarbeiten, das ist in Ordnung. Das sind alles Motive, die uns dabei leiten. Vielleicht auch einfach das Zugehörigkeitsgefühl und was wir alles noch sagen können. Es ist gut. Aber es sind eher Blätter. Und der Herr wird sagen, okay, wir müssen das mal ein bisschen zurechtstutzen. Der Weingärtner macht sich keine Illusion, der weiß, was ist. Aber er hat viel Geduld und Großzügigkeit mit uns. Und so dürfen wir auch die Dinge betrachten und müssen nicht immer erwarten, dass immer gleich alles geistlich ist. Aber es soll geistlich werden. Und dann komme ich zu dem anderen. Um wirklich Frucht zu bringen, braucht der Weinstock Reinigung. Jesus spricht hier im Grunde in zweifacher Form von Reinigung. Wir haben das ja gesehen, das ist so wie heute die Weinberge behandelt werden. In Israel mag es ein bisschen unterschiedlich gewesen sein, das weiß ich nicht. Aber es sind im Grunde zwei Phasen. Da ist zunächst mal im Frühjahr sozusagen der Grundschnitt. Jesus sagt, jede Rebe, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Das heißt, da wird erstmal einiges richtig rabiat weggeschnitten. Erinnern wir uns noch an das Bild vom Frühjahr, wenn da so viele, das sind so schon viele Triebe, und am Blinde bleiben 2, 3, 4 davon, alles andere ist weggeschnitten. Also ich würde sagen, 80% mindestens wird weggeschnitten. Ich sage einen Grundschnitt. Jede Rebe, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Ich glaube, wir brauchen das. Da wird nicht nur totes Holz, da werden auch kranke und überschüssige Triebe entfernt. Ich möchte diesen Grundschnitt mit unserer Bekehrung vergleichen. Wenn wir uns zu Jesus bekehren und wenn das eine echte Bekehrung ist, dann heißt das, wie sagt der Apostel Paulus das, ihr habt euch bekehrt, weg von den Götzen, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott und erwarten seinen Sohn aus den Himmeln. Das heißt, ihr habt euch nicht nur hinbekehrt, sondern ihr habt euch auch von etwas wegbekehrt. Und ich glaube, es ist schon eine gute Frage, die wir uns stellen dürfen, wenn wir uns bekehrt haben, von was habe ich mich eigentlich mal wegbekehrt? Oder ist das, habe ich mich da irgendwie um was herumgemogelt? Natürlich kann man davon nicht leben, das ist weg. Aber ich denke, es gehört mit dazu, dass wir auch am Anfang unseres Glaubensweges dem Herrn zeigen lassen, Dinge, die ihm einfach wirklich nicht gefallen, die tot sind, tote Werke. Und ich denke, wir brauchen auch so einen Grundschnitt immer wieder. Aber dann kommt das andere, was wir im Video gesehen haben, das Reinigen. Das findet dann im Sommer statt. Und ich sehe das als total toll aus, nicht diese wunderbaren Reben und diese Weinstöcke, so richtig alles grün. Und da kommt er doch wirklich und schneidet wieder alles weg. Und nicht nur die Blätter, das könnte man ja noch verstehen. Und vielleicht auch die ganz kleinen, verkrüppelten Dinger. Aber mindestens an einer Stelle haben wir gesehen, wie er Trauben in der Mitte durchgeschnitten hat. Waren doch gut. Die hätte ich gerne gegessen. Ihr auch? Spricht nichts dagegen. Und er schneidet sie weg. Wenn Gott uns fragt, ob er uns reinigen darf, dann sollten wir das nie als Kritik ansehen, sondern als eine Ermutigung. Jesus sagt, jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringe. Also wenn der Herr sagen würde, bei dir ist nichts zu reinigen, dann wäre das ein ganz schlechtes Zeichen für mich. Und er sagt, wenn da Frucht ist, dann will ich das reinigen, indem ich Dinge wegschneide, die einfach hindern, dass diese Frucht wirklich ihren vollen Gehalt bekommt. Wie gesagt, da geht's nicht um Himmel und Hölle. Auch das abgeschnittene Holz ist in Israel sehr wertvoll. Da hat man in biblischer Zeit mit gekocht. Aber die Frage ist, was will ich sein? Gute Frucht oder Brennmaterial? Da haben wir die Wahl. Er sagt, lass dich reinigen, damit du gute Frucht bringst. Und damit komme ich schon zum vierten Punkt. Alles ist sein Werk, aber ohne uns will er es nicht tun. Ich lese es nochmal vor. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Warum sagt das Jesus seinen Jüngern und uns? Damit wir uns darauf einstellen? Ja. Ich möchte es noch weiterführen, damit wir uns bereitstellen. Er meint es nämlich nicht so, das macht der Vater, ob ihr wollt oder nicht. Sondern er sagt uns das, weil er hören will, dass wir ihm antworten und sagen, ja Herr, das ist okay, das will ich. Guck du mal, wie das bei mir aussieht. Ich finde, es ist eine doppelte gute Nachricht. Das erste ist, wir müssen nicht an uns selbst rumschneiden. Der Vater will das tun. Weder so, dass wir aneinander rumschneiden und gucken, ich habe doch da schon diesen Splitter in deinem Auge gesehen, den muss ich mal dringend und so. Oder dass wir von anderen wissen, wo es bei ihnen mangelt. Also das finde ich, irgendwie ist das leichter, oder? Habt ihr das schon rausgefunden? Bei anderen findet man das irgendwie leichter raus, was schief ist, oder? Ist schwierig, ne? Gott hat uns ja leider keinen Spiegel eingebaut, ja? Aber ich glaube, es hat er mit Absicht gemacht, damit wir nicht in den Spiegel gucken, sondern damit wir ihn anschauen und sagen, Herr, erforsche du mich und erfahre mein Herz. Guck du, wie es mit mir aussieht. Das heißt auch, dass ich nicht ständig drum grübeln muss, wo muss ich noch heiliger werden oder sowas. Das ist nicht gemeint. Wir müssen an uns nicht herumschneiden. Es genügt, wenn wir in lebendiger Gemeinschaft mit Jesus leben und es dann dem Vater überlassen, was er tut. Der andere Teil der guten Nachricht, wir brauchen es nicht mal selber zu tun. Allerdings ist es etwas, was wir zulassen und auf das wir uns einlassen können. Und ich sagte, Gott allein kann es tun, der Vater, aber er wird es nicht tun, wenn wir es nicht wollen. Er wird es nicht tun. Es ist ein aktives Zulassen und ein Loslassen, ein an mich heranlassen. Wir können den Vater die Unterscheidung treffen lassen. Ich glaube, es ist schwer oft für uns zu entscheiden oder unmöglich, was ist da wirklich gute Frucht, was sind Blätter und was sind nur so kleine Träubchen. Schwierig. Aber wir können sagen, Herr, du siehst das. Du weißt, wer ich bin. Wer ich bin und was ich für dich sein soll. Und ich glaube, dass er für in jedem von uns eine bestimmte Art von Frucht angelegt hat. Und er will, dass wir ihn uns zeigen lassen, welche Art das ist. Das ist unter Umständen eine ganz andere, die ich will. Es stellt sich ja bei der Frage nach unseren Gaben, über die wir ja manchmal sprechen. Es ist so schön, wenn jemand seine Gabe entdeckt hat. Ich weiß nicht, ob er mit übereinstimmt, aber ich will das ruhig persönlich sagen. Vor vielen Jahren noch in Westerstede hatten wir mal den Siegfried Kolbe und er war in dem Geruch, ein Mann des Geistes zu sein. Und ich habe dann natürlich gefragt, was meinst du denn wohl, welche Gabe mir der Herr geschenkt hat? Oder hat er gesagt, er kannte mich überhaupt nicht, hat mich nie gehört. Und er sagte, ich glaube, der Herr hat dir die Gabe der Lehre geschenkt. Also ich war überhaupt nicht begeistert. Weil im Seminar, wenn wir jemand sagt, er hat die Gabe der Lehre, da hat man gemeint, es stinkt langweilig, aber ansonsten ganz korrekt. Und es war nicht das, was ich mir gewünscht hätte. Aber je länger ich damit gehe, merke ich, ja, Herr, es scheint zu sein. Und ich sage, gut, Herr, dann will ich die Gabe nützen. Es gibt viele Dinge, die kann ich nicht, die brauche ich auch nicht alle tun. Ich kann bei vielen mithelfen, aber es gibt die Dinge, wo ich sage, Herr, ich möchte die Gabe, die du mir gegeben hast. Vielleicht kannst du mir mehr dazu geben. Und ich glaube, dass jeder von uns eine ganz originale Gabe hat. Und es ist so gut, wenn wir nicht gucken, ich muss die Gabe von XY haben. Sondern es ist gut, wenn ich sage, Herr, zeig du mir, was mein Leben für dich unverwechselbar und fruchtbar macht. Ich werde mal nicht vor dir Rechenschaft abgeben können, ob ich die Frucht von Behrend gebracht habe. Er wird nur fragen, hast du denn die gebracht, die ich bei dir angelegt habe? Und da dürfen wir ihn fragen. Wir können natürlich auch gucken, und das ist sicher eine berechtigte Sache, dass wir sagen, Herr, was segnest du in meinem Leben? Was bringt Frucht? Einfach vom Effekt her, wo ich merke, ja, wenn ich das tue, anscheinend bestätigt Gott das. Dann lass uns das weiter tun. Und lass uns sehen und lass sagen, Herr, du kannst es noch reinigen. Aber nicht, weil ich das will und weil ich da meinen Ehrgeiz habe, mein Fromm, sondern weil ich sage, Herr, das ist das, was du tun willst. Ja, und dann ist es, dass wir manches loslassen. Manches, was gut und notwendig ist. Mir fällt da immer Maria und Martha an. Nicht nur, weil ich nicht so gerne abwasche, aber und lieber bete. Aber ich denke so ein bisschen, die Martha war ja Meinung, das war alles nötig. Und das war's auch. Das war's auch. Und sie hat sich entschieden, sie will das tun, was gut ist. Vielleicht war es auch ihre Gabe, keine Ahnung. Aber der Herr sagt, es war etwas, was Maria hatte, das war das, was besser war. Obwohl es weniger effektiv war. Es hat niemandem was genützt und geholfen, menschlich gesehen, als sie da sah und Jesus zuhörte, oder? Und trotzdem sagt der Herr, das ist das, was ich jetzt von ihr haben wollte. Wir können loslassen. Loslassen heißt, Herr, geb's dir, ich geb das frei, ich lass es los. Der Herr reißt uns nichts aus der Hand raus, auch als Gemeinde nicht. Er wird uns nichts wegnehmen, was wir nicht loslassen. Und ihr kennt ja die letzten 7 Worte einer sterbenden Gemeinde, ne? Habt's oft genug gesagt. Das haben wir schon immer so gemacht. Ja. Wenn wir das nicht loslassen, wird das weitergehen. Wir müssen auch nicht alles, aber wir müssen es ja nicht selber wegmachen und sagen, Herr, wir stellen das zur Disposition. Wir wollen nicht unser Bild von Gemeinde und ich will nicht mein Bild von Christ oder Pastor oder sonst was, sondern ich will es loslassen und ich erlaube dir, dass du wegschneidest, was einfach hindert, dass ich mehr Frucht bringe. Der Apostel Paulus schreibt das mal sehr interessant. In einem großen Haus gibt es nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne, tönerne, die einen zur Ehre, die anderen zur Unehre. Wenn jemand sich nun reinigt von diesen, dann wird er sein ein Gefäß zu Ehre, geheiligt, nützlich und zu jedem guten Werk geschickt. Merkt ihr? Der Herr wird mich gebrauchen, immer. Dich auch. Die Frage ist, für was? Und er sagt, er, lass dich doch reinigen. Gib Dinge los, damit du mehr Frucht bringen kannst. Denn das gefällt Gott und es macht uns auch Spaß. Amen. Wir wollen noch uns ein bisschen Zeit nehmen, nochmal drüber nachzudenken und den Herrn auch persönlich im Gebet, stillen Gebet fragen, Herr.